finde diese Folie und vor allen Dingen die Aussage, die dahinter steckt, passt sehr, sehr gut. Tina und alle die, die jetzt um Simeon und Sabrina, glaube ich, bangen. Gott zeigt mir den Weg. Und wenn ich meine Sorgen auf ihn lege, zeigt er mir den Weg und er ist da. Ja, wir hatten ja schon jetzt einiges in diesem Gottesdienst. Wir haben ganz viele Register bei den Instrumenten gezogen. Wir hatten einen Einblick in das Zeltlager auch gehabt. Es war eine wunderbare Zeit, eine gesegnete Zeit. Und es geht thematisch jetzt da heute noch mal ein bisschen weiter. Es geht um den Fang des Lebens. Und ich möchte auch noch mal an der Stelle die Streamer zu Hause grüßen oder unterwegs und auch einmal die nachträglich Hörer, die sich auf die Homepage noch mal einschalten und es dann vielleicht hinterher hören. Wer jetzt hier auf die Bühne schaut, der mag vielleicht denken, wir sind auf einer Fischmesse oder wir denken an Achim, der gerade an der Nordsee ist oder vielleicht fällt uns oben der Angelweiher ein. Oder halt das Zeltlager 2.0 mit einem XXL-Walfisch, ihr habt es in den Bildern gesehen, den Flo gebaut hatte. Ja, wer nicht dabei war, der hat in der Tat echt etwas verpasst. Und es waren wunderschöne Eindrücke und Bilder und Lieder. Gedankensprung. Stellt euch vor, ihr habt gearbeitet wie ein Wolf, die ganze Nacht geschuftet und das Ergebnis sieht so aus. Nichts, nothing, 0,0, nix, tote Hose. Bei den Schriftstellern wäre das vielleicht ein leeres Blatt Papier, beim Bäcker wäre es ein leeres Backblech, bei Micha Werner im Krankenhaus blieb der OP leer, keine einzige OP durchgeführt, obwohl dort exzellente Ärzte sind und das Krankenhaus einen super Ruf hat. In der Isabellenhütte wäre kein einziges Teil produziert worden, obwohl sie es echt drauf haben. Die Ausgabe bei IDEA hätte nicht gedruckt werden können. Und auch Nils hätte keine Aufträge bekommen, obwohl er vielleicht in ganz Deutschland rundgefahren wäre bei den Kunden. Dannys Schüler hätten nichts verstanden, obwohl sie es so super erklärt hat und sie alle die Klassenarbeit verhauen haben. Das ist doch frustrierend, oder? Frustrierend oder Frust kommt von dem lateinischen frustra. Es bedeutet vergeblich. Wer so viel Aufwand hineingesteckt hat, noch dazu kompetent ist und es kommt ganz einfach kein Ergebnis dabei raus, zumindest kein positives, das kann doch schon mal frustrierend sein. Aber auch hier begegnet Jesus im Alltag, sogar im Frust, wo die Jünger vergeblich gearbeitet haben. So auch im heutigen Text. Schauen wir mal rein. Ups, wo ist mein Text? Da ist er. Ja, eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus.« Simon erwiderte, »Herr, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen.« Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer in einem anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat, »Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiten. Jesus aber sagte zu Simon, »Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen.« Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Ich bete. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du ein Gott auch des Alltags bist, dass du erfahrbar bist, dass du immer wieder in unser Leben hineinsprichst, auch in unseren Frust, in unsere Sorgen, in unsere Ängste und dass du erfahrbar bist. Danke, Herr, dass du unwahrscheinlich viel Geduld mit uns hast und sehr, sehr viele Möglichkeiten, alle Möglichkeiten. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt alles Reden, Hören und Tun auch segnest und uns auch innerlich zur Ruhe kommen lässt. Amen. Ja, um was geht es? Es geht um den Fang des Lebens. Es geht um die Ohnmacht, die der Allmacht Gottes begegnet. Es geht darum, dass nichts der Fülle Gottes begegnet und dass Fische Fischer dem Menschenfischer begegnen. Schauen wir uns die erste Begegnung mal an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, bei mir hätten die Nerven blank gelegen, besonders nach solch einer Nacht. Versetzt euch doch mal in die Lage des Petrus. Die Voraussetzungen waren doch ideal. Mit tadellosen Netzen fahren sie raus auf den See, während der Dämmerung zu einem optimalen Zeitpunkt, und dann werfen sie die Netze an der geeigneten Stelle Richtung Ufer aus. Voraussetzungen super, Erfolg niederschmetternd. Nichts, absolut nichts. Für die Blattschwätzer Naut, Gornaut. Da kann man, glaube ich, schon mal einen Kloß in den Hals bekommen oder Pipi in die Augen. Stell dir vor, du hast monatelang eine Bibelwoche vorbereitet oder eine Kinderwoche geplant und dann kommt kaum jemand und es gehen keine Anmeldungen rein. Oder du hast fast 10 Stunden in eine Predigtvorbereitung reingesteckt und dann wird der Plan umgeschmissen und ein anderer steht auf dem Plan. Du hast sehr lange an einem neuen Kuchenrezept gestanden, hast die optimalen Zutaten rausgesucht, echt tolle Sachen, und dann verbrennt der Kuchen, obwohl du dir eigentlich keiner Schuld bewusst bist, was hier falsch lief. Ich denke, jeder hat das schon mal erlebt. Manchmal kommt man an den Punkt, wo man echt nichts mehr machen kann. Mehr Aufwand, mehr Vorbereitung, mehr Erfahrung geht einfach nicht. Hier bei den Fischern ist der Punkt gekommen, dass die Hände ruhen sollen, dass jetzt die Ohren aufgehen sollen. Hören ist gefragt statt tun. Interessant ist in Vers 1, dass sich Menschen um Jesus drängen und Gottes Wort hören wollen. Normalerweise ist das doch eher umgekehrt. Menschen suchen nach einem Wunder, dem Kick oder dem Event, nach dem gewissen Etwas. Aber hier wollen sie Gottes Wort hören. Jesus geht auf ihre Bedürfnisse ein und ist da unwahrscheinlich kreativ. Er nutzt das Boot als Kanzel und lässt es vor Ort anspannen. Ähnlich wie bei der Bergpredigt, aber diesmal vom Meer aus, spricht er zu der Menschenmenge. Leider hat uns Lukas nicht überliefert, was Jesus geredet hat. Es hätte mich brennend interessiert. Aber ich glaube, es ist Balsam für die Seele. Genau das, was die Menschen brauchen. Sicherlich haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Die Menschen strömen nicht mehr so herbei, insbesondere bei Großveranstaltungen. Pro Christ, Jesus House, True Story oder das Buju zu Pfingsten. All das nimmt eher ab. Die Notwendigkeit bleibt, allerdings bei geringerer Resonanz. Und was bleibt, und das ist das eine, was wir haben und das, was auch Jesus hatte, er predigt das Wort, er veranschaulicht den Vater. Jesus stellt ihn bildhaft vor Augen und lebt ihn vor. Und ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Der Bedarf ist da. Menschen brauchen Jesus in jeder Lage. Bevor Petrus das nächste Mal zum Fischen rausfährt, hört er auf Gottes Wort. Er startet in die Arbeit mit Gottes Wort und hört auf das, was Jesus ihm sagt. Bei Petrus ist es: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Wisst ihr eigentlich, wie unlogisch das ist, wie antioptimal diese Aufforderung ist? Die Jünger sind erschöpft, sie haben schon eine lange Nacht und einen Vormittag mit ödem Flicken der Netze hinter sich. Und die Tageszeit ist so absolut das Dusseligste, was man sich nur vorstellen kann. Mittags verzieht es die Fische auf den Grund des Meeres. Und Jesus sagt das als ein Holzwurm, Sohn eines Zimmermanns, einem Profifischer Petrus. Aber Simon stellt das in keinster Weise in Frage. Er setzt nicht auf seine Logik, auf Erfahrung oder sein Wissen. Er setzt alles auf Gottes Kraft und auf seine Allmacht. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Der Glaube des Petrus ist herausgefordert, auch wenn es vielleicht menschlich gesehen unlogisch ist. Aber auf dein Wort hin will ich das tun. Und Gott belohnt dieses Vertrauen. Die Ohnmacht der Jünger wird von der Allmacht Gottes geschluckt. Wie bei einem Kartenspiel, wo der Trumpf oder Joker stärker ist und er den Stich macht. So siegt hier Gottes Allmacht über die Ohnmacht der Jünger. Und der sonst so impulsive Simon, er reagiert demütig. Auf dein Wort hin will ich das tun. Simon ist belehrbar und gehorsam. Eine gute Voraussetzung für den Dienst Jesu. Wort und Tat, das gehört zusammen. Petrus hört Gottes Wort und setzt es um. Und ich glaube, das ist auch wünschenswert für jede Predigt, dass man nicht nur etwas hört, sondern dass es etwas anregt, dass es etwas bewegt. Aus dem Gehörten wächst ein Tun. Der Glaube wird zur Tat. Und Gott belohnt das. Petrus macht den Fang des Lebens. Und auch uns will Jesus gebrauchen. Wir müssen nicht perfekt sein. Er sieht das, was andere vielleicht gar nicht in dir sehen. Der zweite Punkt: Nichts begegnet der Fülle. Ich glaube, wenn wir Gott unsere leeren Hände hinstrecken, dann kann er sie füllen. Und Jesus schenkt hier nicht nur ein bisschen, er schenkt die Fülle. Es zappeln nicht nur vereinzelt ein paar Fische im Netz, es ist der große Fang. Interessant ist es an der Stelle einmal zu betrachten, erstens, wie viele Fische sind es? Reißt das Netz oder droht es nur zu zerreißen? Und die zweite Frage, da komme ich aber dann später drauf zurück, was machen die Fischer eigentlich hinterher mit diesem Fang? Viele Fische. Fakt ist, Petrus schafft es alleine nicht. Er gesteht die Ohnmacht ein, er bittet seine Kollegen um Hilfe. Selbst mit der Hilfe des zweiten Bootes ist die Ladung immer noch voll und die Boote drohen unterzugehen. Fakt ist, wenn Jesus gibt, dann schenkt er in der Fülle. Was kann das denn alles sein? Was sind quasi diese Fische? Gottes Kraft. Mit seiner Kraft, die so gewaltig ist, kann er sogar Tote auferwecken. Aus dieser Kraft können wir leben, jeden Tag neu. Auferstehungskraft, eine Quelle, die nie versiegt. Ein weiterer Fisch ist sein Segen und den begrenzt er nicht nur auf Einzelne. Er lässt auch uns ein Segen für andere sein. Ich schreibe es immer gerne auch in die Geburtstagskarte rein, sei gesegnet und sei ein Segen für andere. Gib ab von dem, was du von Gott empfangen hast. Und ich glaube, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir auf das hören und es umsetzen, was er uns zeigt und was er erklärt, dann ist es das Beste, was den Menschen in unserem Umfeld passieren kann. Auch sie profitieren davon. Ein weiterer Fisch oder Segen Gottes ist Kindersegen. Martinas Mutter hatte noch 15 weitere Geschwister. Pastor Wiesemann war mit 16 Kindern gesegnet. Ähnlich war es beim Volk Israel, 40 Jahre Wüstenzeit. Sie waren gesegnet mit der täglichen Anwesenheit Gottes, erkennbar in der Feuer- und Wolkensäule. Er schaffte es, dass das millionenstarke Volk dank seiner Hilfe jeden Tag etwas zu essen hatte, und sie überlebten diese Zeit- und Durststrecke. Und als sie einmal murrten, bekamen sie meterhoch Wachteln zu essen. Gott beschenkt uns mit seiner bedingungslosen Liebe, von der uns nichts und niemand trennen kann. Und auch seine Barmherzigkeit hat kein Ende, sie ist jeden Tag immer wieder neu. Ein weiterer Fisch beim Fang Gottes ist, seine Versprechen, sie gelten noch immer. Was er zusagt, das hält er gewiss. Gott gibt reichlich. Wir brauchen nicht sparen. Wenn er gibt, dann schenkt er in der Fülle. Wir sind gesegnet und ein Segen für andere. Wir sind das Licht der Welt. Wir geben von dem Licht weiter, was wir bekommen, wie ein Mond, und weisen auf Gott hin, das wahre Licht der Welt. Petrus stellt hier nicht nur sein Boot Jesus zur Verfügung, sondern sein ganzes Leben mit all dem, was dazugehört, mit seiner Zeit, mit seinen Fähigkeiten, mit all seinen Ressourcen. Hat er es bereut? Ich denke nicht. Wir haben es eben gesungen. Petrus sagt es selbst einmal zu Jesus: Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt und geglaubt, du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Der dritte Punkt: Fischer begegnen Menschenfischer. Als der Fischer Petrus dem Menschenfischer Jesus begegnet, da durchläuft er verschiedene Stadien. Der Praktiker Simon wird zum Hörer. Seine Hände ruhen, seine Ohren sind nun gefragt, um Gottes Input zu lauschen. Bei Petrus weicht die Logik dem Vertrauen. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Klar läuft Petrus Gefahr, dass er zum Gespött der Menschen wird. Ausgerechnet er, der erfahrene Fischer, er fährt mittags raus, um noch einmal zu fischen. Was soll das? Die Prognose ist hier doch eher nahezu null. Aber er vertraut dem Herrn, und das von ganzem Herzen, und vertraut nicht seinem Verstand. Und sein Vertrauen wird belohnt. Der Mensch, Petrus, trifft auf Gottes Sohn. Hier begegnen sich Sündhaftigkeit und Heiligkeit Gottes, Ohnmacht und Allmacht. Und Petrus glaubt Gottes Wort, er ist gehorsam und darauf folgt Segen. Simon ist sich bewusst, dieser Fang ist kein Menschenwerk, sondern Gottes Werk, er kann es nicht machen. Der Fischer weiß, Gott ist heilig, der Mensch kann vor ihm nicht bestehen. Petrus fällt auf die Knie. Und das nenne ich Demut, alles vom Herrn erwarten, sich an ihn klammern. Die Jünger packt die Angst. Hast du vielleicht auch Furcht, Gott zu begegnen? Wir können von Petrus lernen. Er erkennt, dass er ein schuldiger Mensch ist, dass er aus eigener Kraft vor Gott nicht bestehen kann. Und genau für solche Menschen, für Petrus, für Zachäus, für dich, für mich, ist Jesus gekommen, um suchen und zu retten, wer verloren ist. Jesus stößt Petrus nicht weg, er begegnet ihm mit Liebe und wünscht seine Nachfolge. Ähnlich erging es Jesaja, als er im Tempel Gottes war, als er von Gott berufen wurde. Jesaja sagt: Wehe mir, ich vergehe. Ich habe unreine Lippen. Jesaja meint: Ich bin nicht würdig, von dir weiterzusagen. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Gott reinigt seine Lippen. Er nimmt seine Schuld. Auch heute noch in Jesus. Bevor Petrus in den Dienst berufen wurde, musste er lernen. Zwei Dinge. Erstens musste er lernen, wer Jesus ist. Gottes Sohn mit seiner Größe und Heiligkeit, um vor ihm niederzufallen. Und Petrus musste lernen, wer er selbst ist. Ein sündiger Mensch, von Natur aus Sünder, aber dank Jesu begnadigt. Wenn wir das verinnerlicht haben, ich glaube, dann sind wir in der Lage, Gott nachzufolgen und ihm zu dienen. Macht uns das frei von weiterer Schuld? Ich denke von der Tat sicherlich nicht. Täglich strauchle ich. Ich liege schon mal daneben. Ich bin eher eine kleine Funzel als das Licht der Welt. Darf aber wie Petrus immer wieder das Vertrauen Jesu genießen. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Kümmere dich um die Gemeinde. Den Status als Kind Gottes kann uns keiner nehmen. Auch wenn wir straucheln, es haut uns nicht um. Dein Status ist unwiderruflich. Du bist im Glauben an Jesus in seine Familie adoptiert. Du darfst ein Kind Gottes sein mit allen Privilegien, die dazugehören. Hier packt die Fischer noch die Furcht. Später packt sie die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der auch die Fische gemacht hat und dein und mein Leben in Händen hält. Ich habe die Predigt ja mit dem Titel überschrieben, der Fang des Lebens. Ich glaube, das ist ein weiter Begriff. Es wird in der Geschichte nicht explizit gesagt, was ist denn nun der Fang des Lebens? In meinen Augen gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, es ist die riesige Anzahl an Fischen. Das Netz war so voll, dass man ein zweites Boot brauchte, um den Fang an Land zu bringen. Oder Petrus lernt Jesus neu kennen, lässt alles stehen und folgt Jesus. Es kann der Segen in Fülle sein, hier in Form von Reichtum. Dieser Fang hätte die Fish Company Simon & Friends enorm weitergebracht, vielleicht aus einem finanziellen Engpass rausgeholt. In meinen Augen ist das aber nicht der Fang des Lebens. Ich hatte letztens mit Roger diskutiert, wo denn die Fische sind. Es heißt, die Netze drohen zu zerreißen. Je nach Übersetzung sind sie schon eingerissen. Fallen die Fische etwa schon da ins Meer? Ich denke nicht. Vers 7, dort heißt es, ein weiteres Boot kommt zur Hilfe und dennoch sind beide überladen. Sie drohen unterzugehen. Scheinbar sind sie es noch nicht und schaffen es noch an Land. Und dann die spannende Frage, was machen sie dort mit dem Fang? Jesu Frage und die Aufforderung, Menschenfischer zu werden, kommt hier gefühlt zum falschen Zeitpunkt. Ach, kann er nicht zwei Tage später kommen? Kann man nicht schnell noch die Fische vermarkten und dann kommen, wenn er nochmal fragt? Kann ich ihm nicht dann immer noch nachfolgen? Vers 11, in dem Schlussvers, dort heißt es, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Das hört sich nach direkter, konkreter Nachfolge an, nach Vertrauen, nach Gehorsam, nach Sehnsucht, nach dem Dienst Jesu. Ich glaube, die Fischer haben erkannt, dass sie mit Jesus als Menschenfischer die Fülle haben, dass sie in ihm beschenkt sind, jeden Tag neu, dass sie aus seiner Kraft leben, mit seinem Segen. Jesus hatte sie später einmal gefragt, als ihr nachgefolgt seid, habt ihr da jemals Mangel gehabt? Und sie sagen, nein, niemals. Sie lassen die Fische liegen und wollen nicht, dass sie irgendetwas an der Nachfolge hindert. Nachfolge hat ihren Preis. Sie ist nicht zum Nulltarif zu bekommen. Nachfolge duldet keinen Aufschub. Was bedeutet es eigentlich, Menschenfischer zu sein? Was ist der Unterschied zwischen Fischer und Menschenfischer? Ein Fischefischer geht einem irdischen Beruf nach. Der Menschenfischer ist auf der Suche. Er sucht Menschen, um sie für Jesus und damit für den Himmel zu gewinnen. Der Fischefischer fängt lebendige Fische, um sie dann zu töten. Der Menschenfischer fängt tote Fische, geistlich gesehen tote Fische, um sie dann zu neuem Leben zu erwecken, zu ewigem Leben. Menschenfischer bedeutet nicht, Mitglieder zu angeln, sondern es geht darum, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen und sie im Glauben zu ermutigen. Und ich glaube, besonders beim Letzten sind wir wieder mit dabei, Ermutiger zu sein. Was qualifiziert Petrus eigentlich als Menschenfischer? Ich finde, es ist seine Geduld, noch einmal rauszufahren, um dran zu bleiben. Es ist sein Einsatz, er stellt alles, Zeit, Boot und Erfahrung. Es ist sein Mut, selbst wenn andere sein Tun nicht verstehen. Und es ist seine Teamfähigkeit. Als er merkt, dass er an seinen Grenzen ist, bittet er andere dazu. Auch wenn es der Text nicht explizit sagt, denke ich, dass andere Menschen diesen großen Fang vermarktet haben. Für Simon gab es nichts, was ihn aufhielt. Obwohl er verheiratet war, wird er zum Menschenfischer und zieht mit Jesus durchs Land, um Menschen eine gute Nachricht zu bringen. Der Erlös des Fanges erfüllt ihn nicht. Bei Jesus hat er die Fülle, und das ist Petrus wichtiger. Es hält ihn auch nicht die Angst auf, Jesus nicht zu genügen. Die darf er ablegen. Bei Jesus erhält er als der Jünger einen neuen Status, Kind Gottes. Aus einem sündigen Menschen wird ein begnadigter Nachfolger. Und Petrus merkt, nur mit Jesus im Lebensboot hat das Leben wirklich Sinn. Alles andere ist ein Haschen nach Wind. Was sagt uns der Text? Was können wir aus dieser fischigen Geschichte lernen? Es ist gut, auf die Worte Jesu zu hören. Alles hat seine Zeit. Fangen hat seine Zeit. Hören hat seine Zeit. Tun hat seine Zeit. Es geht darum, sich von Jesus beauftragen zu lassen. Und das bringt Segen. Segen in Fülle. Wir wollen nicht auf das eigene Versagen oder auf unsere Ohnmacht schauen. Auf Gottes Allmacht, da gilt es zu schauen und seine Möglichkeiten. Es geht darum, den Dienst nicht in eigener Kraft und Weisheit zu tun. Das ist kräftezehrend und kann auch schon mal vergeblich sein. Das Geheimnis des Erfolges christlicher Arbeit liegt in der Leitung durch Jesus. Petrus fischt Fische in der Tiefe, nicht im seichten Gewässer. Das heißt für das Glaubensleben oder die Nachfolger Jesu, wir verlassen bekanntes Gebiet und wir sind auf einem unbekannten Gebiet unterwegs. Und dieses unbekannte Gebiet kann echt tief sein. Es kann auch schon mal Leid und Schmerz bedeuten. Vielleicht werden wir belächelt, wenn wir unlogisch reagieren. Und das klingt nicht gerade attraktiv, hat aber Ewigkeitswert. Es bringt Frucht sogar hundertfach. Auch ein Zeltlager ist anstrengend. Es ist herausfordernd, aber es hinterlässt Segensspuren. Wir haben mit den Bildern einen kleinen Eindruck bekommen. Und ich weiß, einige Kinder trällern die Lieder von morgens bis abends. Und das ist ganz einfach schön. Nachfolger Jesu folgen Jesus. Nicht nur Simon darf ein Jünger Jesu sein. Auch wir dürfen Jesus nachfolgen, von ihm lernen und von ihm weitersagen. Fakt ist, Menschen zu fischen ist eine umfangreiche Arbeit. Es geht durch Tiefen und jeder soll von Jesus hören. Und das schafft Petrus nicht alleine. Dafür braucht es weltweit Menschenfischer, dich und mich in unserem Umfeld. Und ich glaube, viele Menschen hätten nicht von Jesus gehört, wenn Menschen wie Petrus, wie Jakobus und Johannes bei ihren Booten geblieben wären. Wer war dein Menschenfischer, der dich im Glauben angeleitet hat und der dich ermutigt hat? Wer hat dich im Glauben geprägt? Ich glaube, es sind nicht nur Leiter, Leiter von Kids, Teens und Jugendlichen. Jeder Einzelne kann Spuren im Leben anderer hinterlassen. Ich komme so langsam zum Schluss. Was heißt es nun praktisch? Auf Gottes Wort kann ich vertrauen. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Es ist schön zu wissen, Jesus setzt Vertrauen in dich. Er sieht das in dir, was andere vielleicht nicht sehen. Ganz viel Potenzial, Begabung und Glauben. Und wir dürfen uns fragen, was ist wichtig? Wo setze ich meine Prioritäten? Bei Petrus war Jesus im Ranking ganz nach oben gerutscht. Ihm war es wichtiger, bei Jesus zu sein, als Erfolg zu haben. Als Christ und Nachfolger Jesu komme ich schon mal an meine Grenzen. Aber mit Jesus an der Seite habe ich ganz andere Optionen. Gott schenkt in der Fülle. Seine Allmacht schluckt meine Ohnmacht. Und ein letztes und sehr, sehr wichtiges: Es geht nicht nur um Erfolg oder Misserfolg. Es geht um Nachfolge und Konsequenz, dass ich Jesus nachfolge, dass der Glaube zur Tat wird. Und ich glaube, da können wir von Petrus lernen. Amen. Wir singen zusammen.